Du hattest mich gefragt, ob ich nun in Indien bin, und das ist privat und beruflich. Das heißt, ich habe hier mehrere Vorträge gehalten in Delhi, aber auch hier in Mumbai. Und meine Partnerin ist aus Indien, deswegen fahre ich regelmäßig nach Indien. Indien hat ja eine sehr, sehr starke Frauenbewegung immer schon gehabt, seit der Entstehung der Republik Indien. Und das ist auch nach wie vor so. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen auch zum 8. März. Und ich selber halte einen Vortrag an der Frauenuniversität in Mumbai, der SNDT. Das ist eine sehr bekannte, sehr fast berühmte, könnte man schon sagen, Frauenuniversität in Mumbai. Ich glaube, die größte in ganz Südostasien. Das ist vielleicht heute, wo wir eher so über Flinter und so sprechen, auch eher befremdlich, dass es sowas gibt wie eine Frauenuniversität, dennoch eine sehr wichtige Institution. Und da wird natürlich auch viel zum 8. März gemacht.
Super spannend. Jetzt für alle HörerInnen, kannst du dich vielleicht selber noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Maria Somat Castro-Varela und ich bin Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und darf für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit, aber mit Schwerpunkt Gender und Queer Studies. Das sind so meine Schwerpunkte. Meine Forschungsschwerpunkte, wo ich mich vor allen Dingen mit beschäftige, ist zurzeit neben der postkolonialen Theorie eben Protestbewegungen. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und Fragen der Emanzipation im Allgemeinen. Also nicht nur der klassischen, wie es früher hieß, Frauenemanzipation, sondern Emanzipation als theoretisches Konzept. Genau, und arbeite gerade auch unter anderem an einem Buch mit Nikita Dhawan zu Gender und postkolonialer Theorie. Aktiv bin ich in Indien. Also das Projekt, was mir besonders wichtig ist, ist das Bildungslab. Das habe ich damals mit begründet. 2016 ist es gegründet worden als ein Projekt des Haus der Kulturen der Welt, beziehungsweise Haus der Kulturen der Welt in Berlin hatte ein Projekt zu Schools of Tomorrow, also wie sehen die Schulen in der Zukunft aus, und haben mich in dem Zusammenhang gefragt, ob ich mich beteiligen könnte an dem Projekt. Das war ein längeres Projekt, über 2 Jahre. Und ich hatte da die Idee, dass ich sehr, sehr viele junge Nachwuchswissenschaftlerinnen kenne, die in der Pädagogik sind oder in der Kunst und sich eben mit Fragen auch von Pädagogik auseinandersetzen, aber selber eben Migrantinnen oder People of Color sind. Und das fand ich jetzt spannend, sich anzugucken, wie denken die eigentlich über Pädagogik nach, wenn sie selber Erfahrungen von Diskriminierungen gemacht haben? Also in der Hochschule lernen sie ja dieselben Theorien, aber was machen die damit? Und habe dann dieses Bildungslab ins Leben gerufen, um die Veranstaltung zu kommentieren, von dieser eben kritischen Perspektive aus. Wir haben dann uns weiter getroffen, wir sind so über 20 Leute bis zum heutigen Tage. Und denken immer wieder neu nach über pädagogische und auch künstlerische Fragen, je nachdem, was gerade so anliegt. Und in dem Zusammenhang ist ja auch das Buch entstanden, was der Grund ist jetzt für das heutige Interview.
Jetzt bist du eigentlich schon auf so meine zweite Frage eingegangen. Und zwar, genau, hast du mit Baha Ogalai das Buch Freundinnenschaft, Dreiklang einer politischen Praxis geschrieben, was 2023 im UNRAS Verlag erschienen ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, auch als drittes Buch in dieser Reihe des Bildungslabs Resistance and Desire. Jetzt hast du schon darauf geantwortet, was das für ein Raum für dich ist, aber eben auch, ob das, was für dich mit Freundinnenschaft auch schon verbindet und wie ihr vielleicht auch auf jeden spezifisch auf das Thema gekommen seid in diesem Kollektiv.
Ja, genau. Also das ist, wie du es schon sagst, es ist ein Kollektiv. Das heißt, wir sind kein eingetragener Verein, wir sind auch keine Beratungsstelle, wir sind aber auch kein Kolloquium, also so ein Hochschulkolloquium oder so, sondern wir sind eine freie Gruppe, die auch nur semi-offen ist. Also das kann nicht jeder einfach mitmachen, sondern so nach und nach, manchmal geht eine raus und manchmal kommen welche dazu. Aber eigentlich ist es eine sehr stabile Gruppe, schon seit sehr, sehr, sehr lang. Und ich hatte damals dann, nachdem ich gesehen habe, was wir für spannende Diskussionen haben in dem Raum, dachte ich, es wäre auch eigentlich gut, wenn diese Ideen, diese Vorstellungen, die wir auch haben, mehr an die Öffentlichkeit kommen. Also, dass sie dann auch öffentlich besser debattiert werden können. und hatte dann diese Idee mit so kleinen Bändchen, die wir rausgeben. Also es war auch ganz explizit meine Vorstellung, dass das so ein Taschen, wie heißt das, Hosentaschenformat, so heißt das, Hosentaschenformat, dass man sich die hinten in die Hose stecken kann und dann damit im Park sitzen kann und mal so blättern kann. Und dass die Leute, die da mitmachen, die Möglichkeit haben, eigene Ideen, Essays, aber auch kleine Sammelbände rauszugeben zu Themen, die sie interessieren. Und mittlerweile sind jetzt 5, glaube ich, schon entstanden und 6. und 7. sind jetzt schon in der Mache. Also das geht ganz super. Und der Unrast Verlag hat uns total gut da unterstützt. Und jetzt das dritte Band habe ich mit Bahar Ogalay gemacht, die ich sehr gut kenne, weil sie eigentlich meine wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, deren Dissertation ich mitbetreue. Und sie ist aber auch Teil des Bildungslab. Ich bin eingeladen worden, einen Vortrag zu halten in Berlin zum Thema Allyship und musste dann sagen, so Allyship, das ist dann so eine Generationsgeschichte. Ich kannte den Begriff, ich kannte das Konzept, aber habe damit trotz allem nicht so viel anfangen können. Und habe dann Bahar, die wesentlich jünger ist, wie ich, dann gefragt, sollen wir das zusammen machen und mal drüber nachdenken, was ist das für ein Konzept und wie, in welchem Zusammenhang steht er mit anderen Konzepten, wie zum Beispiel Solidarität. Das ist das, was mir eher bekannt war, oder Kollektive oder Bündnisse. Was ist dieses Allyship? Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken und haben unsere Ideen zusammengetragen. Und sind dann eben auch auf das Konzept Freundinnenschaft gekommen, was uns sehr wichtig erschien, aber was irgendwie immer außerhalb des Politischen gedacht wird. Also Freundinnenschaft als sowas Privates, da geht man mit tanzen oder sitzt man zu Hause, kocht zusammen oder so, aber das hat nichts Politisches. Und beim Nachdenken darüber haben wir dann gedacht, aber eigentlich ist Freundinnenschaft doch auch ein sehr politisches Konzept. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und siehe da, immer wenn man recherchiert, findet man dann auch Sachen und haben doch einige Texte gefunden, die das auch schon thematisiert haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Ersten sind, die gedacht haben, oh, wow, Freundschaft ist was Politisches. Und haben dann für den Vortrag die Ideen mehr so patchworkartig zusammengebracht, auch in einer Diskussion eben zu dem Thema Allyship. Der im Gegensatz zu Freundinnenschaft ist jetzt ihm nicht gegensätzlich, also es gibt schon Überlappungen, aber es ist doch ein viel, ich will mal sagen, ein viel kälterer Begriff, ein viel kälterer Konzept als Freundinnenschaft, wo es um mehr auch geht. Und wir glauben, dass Freundinnenschaft, wenn wir das politisch denken, ganz viel Potenzial noch hat.
Jetzt so zum Thema Freundinnenschaft. Also ich habe selber drüber nachgedacht und bin viel mit Menschen zusammen, die in Hausprojekten organisiert sind. Und selber bei uns im Haus ist es so, dass wir uns gerade verbünden als Mitbewohnende und versuchen, das Haus vom Markt zu nehmen. Und da kommt mir immer wieder dieser Gedanke an, wie hängt das eigentlich mit den Beziehungen innerhalb der Gruppe zusammen und wo sind denn da vielleicht auch die Grenzen? Und soweit ich es verstanden habe, wollt ihr diesen Begriff der Freundinnenschaft übertragen auch auf politische Kontexte und diese, wie ihr es nennt, Kleinräume, was ich jetzt eben auch im Wohnen sehen würde, sozusagen. Von daher würde ich auch denken, steht das ja irgendwie immer im Zusammenhang. Aber an was für einen Punkt würdest du sagen, wird es dann konkret politisch? Oder wo spricht man von Organisierung oder dann tatsächlich von einem Kollektiv? Und wo sind da eben auch die Grenzen von Freundinnenschaften?
Ich weiß gar nicht, ob man das so genau benennen kann, ob es da so einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, jetzt kippt das, jetzt ist es Freundschaft oder nicht. Wir haben das anders aufgezogen. Wir haben gesehen, dass politisch arbeitende Menschen in Kollektiven, dass die sehr viel leben durch und über Freundinnenschaften und dass diese Kollektive auch Freundinnenschaften herstellen. So, also dass das etwas ist, was man da nicht wegdenken kann. Also dass man sagen kann, okay, jetzt gehe ich zu meiner Politgruppe und morgen habe ich aber ein Treffen mit Freundinnen. Das ist nicht so, sondern dass eigentlich sehr häufig manchmal über eine politische Organisierung oder Politisierung in bestimmten Gruppen, Freundinnenschaften, die sehr wichtig sind auch in der eigenen Biografie entstehen, die manchmal dann auch die politischen Kollektive überstehen. Also die sind dann manchmal länger, haben sie Bestand als vielleicht das Kollektiv. Und das andererseits aber auch in diesen kleinen Räumen, wie wir das eben genannt haben, in der Küche oder im Café, auch in semi-privaten Räumen, Politisierung stattfindet, die ja häufig übersehen wird. Also wo man dann einfach zusammen sitzt und kocht und dann spricht man aber auch über politische Themen und entfaltet Strategien und denkt darüber nach, wie das Zusammenarbeiten sein könnte. Insoweit würde ich nicht sagen, dass es so einen Kipppunkt gibt. Also es gibt so Politisierung, die wird dann zu einer Freundschaft oder umgekehrt, eine Freundschaft wird dann politisch, sondern uns geht es darum, diese Fäden innerhalb oder zwischen dem Politischen und dem, was als privat markiert wird, der Freundin zu sehen.
Ihr macht da, um diesen Begriff oder das Konzept Freundinnenschaften nochmal näher zu bringen, diese drei Ebenen auf. Ihr sagt, Freundinnenschaften sind poetisch, sie schaffen Intimität und auch die Möglichkeit, ethische Reflexe zu trainieren. Kannst du das vielleicht nochmal kurz umreißen, diese drei Ebenen?
Es ist viel Material zusammengekommen. Wie können wir das? Was sind eigentlich so für Momente, die uns da wichtig erscheinen? Und das waren dann drei, um die wir herum dann dieses Essay konstruiert haben. Wir nennen das dann den Dreiklang. Das eine ist eben die Poetik, weil eben uns aufgefallen ist, dass Freundinnenschaften eben anders funktionieren wie zum Beispiel Partnerinnenschaften oder Ehe oder Familie, wo es dann auch sogar Verträge gibt. Freundinnenschaften haben ja immer etwas Anarchisches und das ist so wie die Poesie. Die Poesie hat keine Grammatik, die durchschlägt eigentlich die Grammatik. Ich kann sogar ganz neue Worte kreieren in der Poesie. Und ich fand das ganz spannend, weil in der Freundschaft ist es auch so. Eine Freundschaft kann ich noch nicht mal sagen, wann hat die jetzt genau begonnen. Ich kann sagen, wann ich jemanden kennengelernt habe, aber ich kann nicht sagen, ah ja, und da war dann Freundschaft da. Sondern das entwickelt sich langsam und niemand ist in der Lage, das sozusagen zu prophezeien, wie das geht, nach welchen Mustern das funktioniert. Hat eben etwas, was eine Grammatik durchschlägt. Deswegen haben wir das Poesie genannt, auch weil wir gesehen haben, dass in freundschaftlichen Verbindungen Poesie sehr häufig auch eine wichtige Rolle spielt. Das zweite ist die Erotik. Da haben wir so als Aufhänger genommen auch so einen so Argumente und Vorstellungen von Michel Foucault, der mal diesen wunderbaren Satz gesagt hat: Sex ist langweilig, eigentlich geht es um Freundschaft. Und das fand ich ganz spannend, weil tatsächlich, wenn man sich auch so in alte Texte zu Freundschaften reinliest, dass immer sehr viel auch von Intimität, von Erotik auch die Sprache. Aber für Foucault ist es halt umgekehrt. Also er sieht dann auch, dass wenn es sozusagen intime Partnerschaften gibt, die eigentlich nur stabil sind, wenn Freundschaften auch gestiftet wird, weil das viel stabiler ist und eigentlich auch viel wichtiger ist. Das andere ist so sehr prekär und Freundschaften haben ein viel intensiveres Moment, weil es dann eben nicht nur, aber auch um den Körper geht, aber eben auch um die Gedanken und die Gefühle und das Caring und das sich Sorgen um den anderen. Das ist für uns alles Erotik, also da geht es jetzt nicht nur Sex. Und als letztes hatten wir die Ethik und da sind wir sehr inspiriert von Gayatri Spivak, die sagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Ethik trainieren. Sie hat diesen wunderschönen Satz, dass sie sagt, Ethik ist der Moment, der kommt oder der nicht kommt. Aber wenn er dann kommt und den wir sozusagen geprüft werden, ob wir das Richtige tun oder, oder nicht das Richtige tun, das weist sozusagen darauf hin, dass Ethik etwas ist, auf das ich vorbereitet werden muss, weil die Momente, in denen ich ethisch handle, nicht voraussehbar sind. Und wir haben den Eindruck, dass Freundschaft wirklich die Räume sind, in denen wir das einüben können. Oder auch die ganze Zeit tun, weil Freundschaft für uns auch Räume sind, die eben auch nicht nur harmonisch sind und das ist nur lustig und Party, sondern da wird diskutiert. Und wenn es eine gute Freundschaft ist, dann hält die auch was aus. Dann ist es auch wichtig, dass es da Kritik gibt, dass ich dann auch, dass meine Argumente geschult werden, dass ich nochmal drüber nachdenke, bestimmte Dinge auch nochmal anders sehen zu können und so weiter. Das ist das, was für mich Freundschaft ausmacht. Und deswegen bereitet es uns praktisch auf diese Momente vor, die Spivak sagt, indem wir das Richtige tun oder eben nicht. Und deswegen sind Freundschaft für uns auch nicht einfach nur Bubbles. Das ist was anderes wie diese Social Media Bubbles. Das sind nicht die Freundschaften, die wir da besprechen, sondern wir haben schon einen höheren Grad an Intensität Und da findet eben auch, wie gesagt, auch Kritik statt, die dann aber auch ausgehalten wird.
Ich fand das so sehr ansprechend, wie ihr das auch umschrieben habt. Gemeinsame Lernen und irgendwie auch, dass Freundschaften grenzüberschreitend sind, da man ja gemeinsam auch wachsen darf und genau, also so als Individuum in der Gemeinschaft. Und trotzdem frage ich mich, was es auch braucht, damit Freundschaften entstehen und inwieweit das auch auf eine Politgruppe übertragbar ist, so einfach aus dieser Perspektive der Dynamiken her, dass ich ganz oft das Gefühl habe, okay, wenn das so eine sehr intensive Beziehung ist, oder kann man Aspekte davon eher rausnehmen? Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass man kann bestimmte Aspekte rausnehmen. Und wir haben ja alle, wie wir politisch aktiv sind, haben ja auch diese Erfahrungen gemacht, dass es immer etwas Prekäres ist. Also Kollektive beginnen und von dem ersten Tag an des Staats sind sie immer bedroht, dass sie wieder auseinanderfallen. Und so ist es mit Freundschaften eigentlich auch. Das sind sehr prekäre Einheiten und dennoch halten wir daran fest. Und so sehe ich das mit Politgruppen auch. Und wir können schon, glaube ich, auch was lernen oder erspüren auch, was vielleicht auch für Kollektive wichtig ist, was wir in Freundschaften auch eingeübt und erlebt haben. Und das ist nicht immer nur schön. Es gibt auch frustrierende Elemente. Wir sprechen auch darüber, dass Freundschaften natürlich auch zu Ende gehen können und dann auch traurige und schwierige Momente sind. Für mich ist Freundschaften, die haben immer diesen Raum auch des Utopischen. Die öffnen plötzlich neue Möglichkeiten. Man hat plötzlich das Gefühl, oh, ich könnte mich ganz anders denken. Ich könnte ganz andere Dinge tun. Ich kann anders das empfinden. Deswegen werden sie manchmal auch als Befreiung auch von zum Beispiel familiären Beziehungen auch erlebt. Und so ist das mit den Kollektiven auch. Und man kann das halt nicht in eins setzen, aber es gibt doch sehr viel Verbindendes zwischen den Freundschaften und den politischen Kollektiven. Die Welt verändert sich durch Freundschaften. Deswegen haben wir auch sehr viele Beispiele von Freundschaften, die sehr ungewöhnlich sind, die man nicht hätte für möglich gehalten. Das ist im Übrigen auch einer der Punkte, die wir im Unterschied sehen zu Allyship, wo es schon fast wie so Verhaltensregeln auch gibt, aber die Grenze so starr bleibt. Freundschaften, die überschreiten alle Kategorien. Da kann ein Transmensch mit einem Cis-Mensch befreundet sein und eine Person of Color mit einer weißen Person, ein älterer Mensch mit einem jüngeren Mensch. Das ist etwas, was unglaublich viel Potenzial hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum schon Aristoteles das als eine Gefahr gesehen hat, Freundschaft als Gefahr. In der Geschichte, die Theorie findet man das immer wieder, dass Freundschaften als etwas Gefährliches empfunden wird, tatsächlich auch, weil sie eben nicht so funktionieren wie Familien. Also sie sind eben auch sehr häufig antinormativ. Müssen sie nicht sein, aber können sie sein. So. Also niemand kann mir vorschreiben, mit wem ich befreundet bin. Jemand kann mir vorschreiben, mit wem ich Politik mache, je nachdem, was für eine Ideologie ich habe, kann ich sagen, also wenn jemand so und so ist, solltest du mit der Person nicht politisch zusammenarbeiten. Aber wir lassen uns das bei Freundschaften nicht, das empfinden wir als Zumutung und machen auch nicht. Es ist auch ganz interessant, dass wir häufig andere Freundschaften pflegen als politische Kollektive, die häufig viel homogener sind, wie die Freundschaften, die geschiftet werden. Das ist was anderes wie bei Partnerschaften, wo wir ganz andere Normen uns auch gegenüber sehen.
Jetzt muss ich die Frage doch nochmal stellen. Mit Allyship, mein Verständnis Allyship, immer auch diese Arbeit an mir selber und das Hinterfragen meiner eigenen Privilegien, das damit zu tun hat und das ja schon auch grundsätzlich eine gute Basis für Freundschaft ist und ihr aber so ganz klar gesagt habt, okay, nee, da gibt es eine Differenz, also es ist was, einfach was anderes. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, dann habe ich schon auch das Gefühl, okay, vielleicht geht es darum gar nicht, sondern eben eher um dieses freie, widerständige in Freundschaften. Ihr schreibt auch, Freundschaft und generell Beziehungen bedarf eben auch einer Arbeit, einer Pflege. Und das ist vielleicht dann auch in dem Sinne die Selbstreflexion. Und dann ist das vielleicht gar nicht so starr zu sehen, sondern ist da eh schon vorhanden.
Es ist schon klar, also wenn ich Allyship als etwas sehe, was ich erreichen kann, wenn ich meine eigenen Privilegien befrage und mich kritisch mit denen auseinandersetze, sodass ich sozusagen in die Position komme, auch ein Ally sein zu können und auch als solche wahrgenommen werde, dann ist es für viele Menschen wahrscheinlich überhaupt erst die Möglichkeit, bestimmte Freundschaften überhaupt aufbauen zu können. Vorher hätte es das nicht gegeben. Nevertheless hat es natürlich Freundschaften über bestimmte soziale Grenzen hinweg gegeben, bevor es sowas wie Allyship gegeben hat, bevor es sowas wie Identity Politics gegeben hat. Und wenn man sich das anguckt in der Geschichte, sind das meistens auch die aufregendsten, die spannendsten und vielleicht auch kreativsten Räume gewesen, wenn Menschen sich gewagt haben, auch diese Grenzen zu überschreiten, gerade wenn das auch mit Gefahr einherging. Deswegen haben wir auch dieses Beispiel von Hannah Arendt und was es bedeutete, zum Beispiel während der Nazizeit als nicht-jüdischer deutscher Mensch mit einem jüdischen Menschen befreundet zu sein, wirklich befreundet zu sein. Auch nicht einfach unterstützend oder sich solidarisch erklären, sondern befreundet zu sein. Das ist eben was anderes. Das überschreitet eben auch Allyship. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass dann auch diejenigen, die vielleicht in einer bestimmten Konstellation diejenigen sind, die als die Diskriminierten gesehen haben, die haben in Freundschaft auch die Möglichkeit, über ihre Privilegien nachzudenken. Weil es ist ja nicht so stark, weil es eben sehr viele Momente, soziale Momente gibt, geht es ja um so vieles, um Sexualität, um Klasse, um Herkunft, um Status bezüglich Aufenthalt und. Das sind so viele Momente, sodass, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle an einem Punkt nur Privilegien haben oder gar keine Privilegien haben, das gibt es eigentlich nicht. Und da gibt es immer diesen Moment, und den finde ich immer besonders wichtig bei Freundschaften, wo man sagt, also ich sage dir das jetzt mal, das würde ich natürlich nicht öffentlich sagen. Und das ist genau der Moment, der auch Allyship überschreitet und der aber auch politische Kollektive überschreitet. Und man sagt, okay, wenn jetzt bei der nächsten Versammlung werde ich das nicht sagen, aber ich sage es dir jetzt mal, weil das geht mir jetzt durch den Kopf und ich möchte es mal aussprechen können. Das ist wichtig. Das hat man sehr häufig noch nicht mal in der Familie. Freundschaften haben genau diesen Raum. Das ist ganz wichtig, weil wir dann auch Möglichkeiten haben, aus diesen auch normativen kritischen Nachdenken auszubrechen. Weil das hat auch dann so eine Norm. Du musst dann immer das und das denken und sagen und empfinden. Denken und sagen geht noch, aber was ich empfinde, so schlägt das ja manchmal. Und wo soll ich dem Ausdruck geben, dass ich das auch vielleicht schwierig finde, über meine Privilegien nachzudenken, wenn ich an so vielen anderen Punkten nicht privilegiert bin? Das kann ich nicht einfach im öffentlichen Panel diskutieren. Das geht nicht. Dafür brauche ich andere Räume, um darüber auch sprechen zu können und dann viel stärker noch auch mich solidarisch zu zeigen. Weil ich weiß, da gibt es auch einen Raum der Anerkennung dessen, meiner eigenen Verletzlichkeit zum Beispiel.
Jetzt sind wir so von dem Kleinen ins Große. Vielleicht nochmal die Bewegung vom Großen ins Kleine. Also, weil ihr ja, wie du auch schon meintest, irgendwie auch viel mit Beispielen arbeitet. Also, neben diesen kleinen Räumen stellt ihr ja auch diese fragilen Kontaktzonen und bringt da das Beispiel von den Protesten im Gezi-Park in Istanbul 2013. Meine Frage wäre dazu, was sind in diesen fragilen Kontaktzonen Stärken oder auch Herausforderungen und wie können darin Freundschaften entstehen? Und braucht es vielleicht da auch so diese politische Repression, die es ja in dem Kontext auf jeden Fall gab und auch in vielen Protestsituationen gibt?
Ich meine, politische Repression führt häufig zu Widerstand und Widerstand kann dann sehr unterschiedlich aussehen. Also sehr häufig hat man dann einen bestimmten homogenen Block, der dann Widerstand leistet. Das Spannende am Gezi-Park war tatsächlich, das hatte auch was Spielerisches und was sehr Kreatives. Also die Menschen sind dann zusammengekommen und haben dann über Wochen zusammen gelebt da und haben Bibliotheken aufgebaut, haben Volksküchen aufgebaut und so weiter und so fort. Und es sind eben unterschiedliche Gruppen, soziale Gruppen, politische Gruppen zusammengekommen, die sonst kaum oder gar keine Berührung hatten. Also zum Beispiel LGBTIQ-Menschen und kurdische Aktivistinnen, die einfach andere Kämpfe geführt haben. Oder Menschen, die eigentlich aus den Universitäten kamen, eher so einen linken politischen, sehr theoretischen Kampf bisher geführt haben. Die waren dann auch plötzlich da, Künstlerinnen und so weiter und so fort. Und die waren dann alle zusammen für längere Zeit da. Und da haben sich eben auch Freundschaften entwickelt, die sonst nicht möglich gewesen wären. Das heißt, hier war das schon so, dass ein Protest einen heterogenen Raum eröffnet hat, der Begegnungen möglich gemacht hat, die im besten Falle dann auch zu Freundschaften geführt haben. Oder auch, dass Freundschaften, die vielleicht schon antinormativ waren, da einen Raum hatten, auch gesehen zu werden und gelebt zu werden.
An einer anderen Stelle zitiert ihr Sennett, der sagt so, Zusammenarbeit als Kunst anderer Meinung zu sein. Also resoniert das ja mit dem, was du meintest, dass da so unterschiedliche Perspektiven dort auch zusammenkamen und immer wieder auf der Straße zusammenkommen. Jetzt habe ich das Gefühl, sind aktuell auch in Deutschland gerade wieder super viele Krisen einfach sichtbar und es wird ein Umgang damit gefunden. Und ich frage mich, wie du gerade die aktuelle politische Lage in Deutschland einschätzt und ob praktisch das Konzept der Freundinnenschaften auch auf verschiedene Ebenen dort dann wieder anwendbar ist. Also ob es die Ebene des Diskurses ist auf der Straße oder vielleicht auch genau parteipolitisch.
Es sind sehr, sehr schwierige Zeiten. Das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern ich glaube, wir haben jetzt in vielen Ländern, wenn man nicht sogar von globalen Krisen sprechen muss, die Situation, dass bestimmte Diskurse eingeengt werden, dass bestimmte Dinge nicht mehr gesagt werden können. Das liegt zum Teil an sehr offen liegenden Wunden, aber das liegt auch an einer zunehmend gewalttätigen Diskurs, der schwer zu handhaben ist. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, wo Freundschaften eine außergewöhnlich wichtige Rolle spielen. Wirklich, weil wenn ich im öffentlichen Raum immer weniger die Möglichkeit habe, bestimmte Positionen zu teilen oder wenn es schwierig wird, bestimmte Positionen zu äußern, brauche ich einen Raum, in dem ich das machen kann und in dem ich überlegen kann, diskutieren kann, reflektieren kann, wie ich mit dieser Situation umgehe. Also ich habe selber jetzt das war schon seit vielen Jahren und in diesem Semester habe ich das wieder mit einer Freundin von mir ein Seminar gemacht, zum Beispiel zu jüdischen Studien und Postkolonialtheorie und Kämpfe der Erinnerungen. Das geht eigentlich nur, weil wir sehr eng befreundet sind. Sie ist die Vertreterin von transnationalen jüdischen Studien an der Humboldt-Universität, selber auch jüdisch. Und wir haben schon auch überlegt, wie machen wir das, weil wir in vielen Punkten eben auch unterschiedliche Positionen haben. Und ich glaube, und so ist es uns dann auch im Feedback gesagt worden, das war für die Studierenden sehr wichtig zu sehen, das halten die aus, das geht. Die können dann darüber sprechen und man merkt auch, dass auch Affekte und Emotionen im Raum sind. Die werden nicht rausgeschnitten und wir sagen, okay, es gibt das Argument A, B, man könnte auch C sagen, sondern man ist involviert, man ist auch affektiv dabei. Es wird ausgehalten. Und das zu sehen für Studierende, glaube ich, ist sehr wichtig. Und wir haben immer wieder im Seminar gesagt, wir sind hier anderer Meinung, aber wir sind befreundet. Und das war gar nicht geplant. Dann habe ich eigentlich gesagt, da ist sie wieder, die These, die ich mit Bahar aufgebaut habe. Das geht, das hält das aus. Das muss nicht sein. Freundschaften gehen auch kaputt an bestimmten politischen Diskussionen. Aber manchmal halten sie auch was aus. Und das ist ganz wichtig, um auch zu zeigen, wir müssen nicht alle unisono sprechen. Das ist was ganz Gefährliches. Wir müssen in der Lage sein, unterschiedliche Positionen zu haben. Muss auch erlaubt sein, dass ich was sage, wo ich dann in der nächsten Woche sage, oh, das war ganz daneben, das würde ich so heute nicht mehr formulieren, ohne dass das sozusagen Teil meiner Identität oder Persönlichkeit wird und ich deswegen die Zeit meines Lebens abgestraft werde. So kann das nicht funktionieren, so funktioniert keine lebendige Demokratie. Es muss möglich sein, dass wir das sagen, was wir dann später auch bereuen und dass das nicht immer alles hundertprozentig bis zum Ende durchdacht ist. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass der Wind momentan sehr, sehr scharf ist und dass führt dazu, dass viele Menschen nicht mehr sprechen wollen öffentlich. Und da glaube ich schon, dass Freundschaften ein wichtiger Punkt ist, und zwar auf zwei Ebenen. Ich habe dann eben auch mit meiner Freundin dann Diskussionen geführt, die ich im Seminar nicht geführt habe, die wir dann im Privaten geführt haben. Aber ich kann auch im öffentlichen Raum, was immer es auch ist, es gibt eine hundertprozentige Sicherheit, dass da auch eine Solidarität ist, weil das keine Solidarität ist, die nur aus politischen Gründen da ist, sondern eine, die gewachsen ist und die sozusagen ein Fundament hat. Man baut mit Freundschaften sozusagen auch ein Fundament auf, was doch hinausgeht.
Ich finde das gerade sehr motivierend zu hören, weil ich ja tatsächlich auch eher gerade aktuell so eine Härte wahrnehme und irgendwie so sehr viel Spaltung und dass eben auch Beziehungen brechen an Themen, wo dann nicht mehr die Bereitschaft ist, da ins Gespräch zu gehen. Ja, danke. Ich habe so als letztes noch ein Beispiel, was mich gerade auch sehr beschäftigt. Und zwar gibt es in Leipzig im Osten, orientiert an der kurdischen Frauenbewegung, ein Treffen, das nennt sich Hewalti. Das heißt so viel wie Freundinnenschaft, Genossinnen. Und da kommen Menschen aus dem Kiez dort zusammen, Nachbarinnen, und lernen sich kennen, treten in Beziehungen, diskutieren, überlegen, was sie vielleicht auch verändern wollen in der Nachbarschaft und wie sie sich da gegenseitig unterstützen können. Und für mich ist das irgendwie auch so ein Beispiel, was ich erkannt habe, wo es in kleinen Räumen vielleicht startet und dann aus so Freundschaften heraus versucht wird, aber so größere Solidaritätsstrukturen vielleicht aufzubauen. Ja, wie schaust du denn auf das Beispiel? Beispiel so aus der Perspektive der
Ich glaube, das
Freundschaft
ist
heraus.
ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie die spezifische Praxis der Freundinnenschaft auch genutzt werden kann für politische Räume. Und hier wird ja sogar dann auch ein Begriff genutzt, der eine große Nähe hat oder sogar damit übersetzbar ist mit Freundinnenschaft. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass aufgrund dessen, dass sich eine bestimmte Idee durchgesetzt hat von linker Bewegung, von Demonstrationen und Streiks und die Stimme erheben und schreien und theoretische Argumente haben. Und das andere wurde immer disqualifiziert. Das ist immer etwas, was so im Hintergrund, ja, miteinander dann reden, aber das ist alles so unpolitisch und mit denen spreche ich nicht, aber nur mit der spreche ich und so. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, jetzt all diejenigen, die wir immer noch kämpfen für eine gerechtere Gesellschaft, auf die Füße fällt. Weil jetzt ist es, wo wir auch einfach Zusammenhänge brauchen, die anders stabil sind und wo es nicht nur darum geht, das beste Argument zu haben, die geschliffenste Sprache zu haben, die stärkste Politisierungsstufe erreicht zu haben, sondern eben auch füreinander da zu sein und auch Räume des Sorgetragens für auch unsere Netzwerke im Nahen auch zu, weil die müssen stabil sein. Ja? Es gibt von Timothy Snyder, einem Politikwissenschaftler, ein interessantes kleines Büchlein, was er mir geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel ist, aber so ungefähr 10 Lehren eines Historikers. Er ist Historiker, eines Historikers, der sich mit autoritären Systemen auseinandersetzt. Und dann hat er gesagt, okay, was könnten denn so Sachen sein, die wir da aus der Geschichte lernen können? Und eine Regel ist, talk to each other, sprecht miteinander. Eben nicht nur mit der Freundin, sondern eben auch mit der Nachbarin. Einfach sprechen, wir müssen sprechen und nicht die Stimme erheben, sondern sprechen und eben zuhören. Zuhören, sprechen und sprechen lassen. Und dann eröffnen sich einfach neue Räume und die könnten dann wieder auch freundschaftliche Räume werden. Und das ist das, was wir, glaube ich, jetzt ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Mehr denn je wahrscheinlich.